Hallo und herzlich willkommen heute hier zurück auf diesem Kanal, entweder auf YouTube an den Bildschirmen oder per Podcast auf den Ohren. Ich habe einen ganz besonderen Gast hier. Wir hatten gerade eben schon die Möglichkeit, uns auszutauschen über verschiedene unternehmensrelevante Themen. Michael Pasch, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und vorab, hol uns einfach mal ab. Wer bist du, was machst du und welche Schuhgröße hast du?
Ja, schön, dass ich da sein darf. Wir haben einen tollen Austausch gehabt und ich freue mich, dass wir jetzt auch hier gemeinsam nochmal auf Sendung gehen dürfen. Wirklich toll. Ich bin geboren 1965 in Kiel, habe 4 Kinder, bin also lange verheiratet, habe auch tatsächlich meinen ersten Enkel schon auf der Welt und bin auch ganz froh darüber und freue mich wirklich jeden Tag wie so ein Schnitzel, dass so ein kleiner Enkel denn da ist und wir den auch regelmäßig besuchen. Der wohnt in Mainz, wir wohnen in Lindau. Aber macht einfach Riesenspaß. Ja, geschäftlich bin ich als Unternehmensberater schon seit 2006 unterwegs in den Themen Nachfolge, Startups, Vertriebs- und Strategieberatung von Unternehmen.
Und gerade wenn du sagst Berater im Bereich Nachfolge und Startups, das sind ja vom Unternehmenszyklus her zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie passt das zusammen?
Das passt sogar sehr gut zusammen, weil der Nachfolger ist manchmal auch ein Startup und dann kann ich den an die Hand nehmen. Aber grundsätzlich ist meine Empfehlung immer für jeden Startup, dass er sich schon seine Gedanken machen sollte, wo ist mein Exit, wann steige ich wie aus, weil am Ende mit 79 dann zu entscheiden, jetzt verkaufe ich mein Unternehmen, ist es eindeutig deutlich zu spät.
Ja, das kennt man vielleicht aus der Unternehmensliteratur, aber auch aus der Persönlichkeitsentwicklung, das vom Ende her denken. Ja, also, dass man wirklich auch schaut, was ist die Vision, wo soll es hingehen und danach auch schon jetzt letztlich seine Strategie, sein Handeln ausrichtet.
Absolut wichtig, weil im Grunde, wenn du das nicht festlegst, wenn du antrittst, dann weißt du ja gar nicht, wo du hin willst. Also ich sag mal, die Dinge festlegen, die ich als Unternehmer bewegen will. Wo sind meine Meilensteine? Was sind meine Punkte? Wann steige ich tatsächlich aus? Und was ist für mich der Weg in ein neues Leben wieder nach dem Unternehmersein oder vielleicht auch das nächste Unternehmen?
Ich merke, wir sind schon mittendrin in den Inhalten. Super spannend. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf deinen Lebensweg, auf deine Person schauen, da interessieren mich zwei Dinge. Zum einen, wie war der Weg vom höchsten Norden aus Kiel hier runter in den tiefsten Süden? Und der zweite Punkt auch, wie kamst du 2006 in die Beratung rein? Was sind da davor für Trends aufgetreten, die dich dahin gebracht haben?
Also zum einen habe ich lange in der Industrie gearbeitet und habe tatsächlich 7 Jahre als Verkaufsleiter bei John Deere mich bewegt und habe da, ich sag mal, richtig alles, was Konzern, amerikanischer Konzern bedeutet, habe wirklich viel, viel gelernt. Nach 7 Jahren habe ich dann den Absprung gemacht, weil ich dann in die erste Selbstständigkeit eingestiegen bin, in einem Pharmaunternehmen als Nachfolger. Da ist das erste Mal so die Nachfolge aufgetreten. Habe einfach dann tatsächlich Nasensprays, Augentropfen, Konservierungsmittel, freie Verpackungssysteme, Sterilisierungsverfahren mitentwickelt, mit aufgebaut, den Vertrieb mit aufgebaut. Habe Lobbyarbeit tatsächlich gemacht für das Thema konservierungsmittelfreie Nasensprays bei der Zulassungsbehörde, dem BfArM, weil am Ende des Tages ist das einfach ein ganz wichtiges Thema. Nasenspray konservierungsmittelfrei bedeutet, du hast kein Benzalkoliumchlorid in dem Nasenspray drin. Benzalkoliumchlorid als Konservierer ist süchtig machend und toxisch wirksam in der Nase. Wissen die meisten gar nicht wirklich. Ökotest hat das dann damals auch mit sehr gut analysiert, wenn du konservierungsmittelfreie Nasensprays im Einsatz hattest. Und gerade für Kinder ist es einfach auch ein wichtiger Punkt, dass man einfach darauf achtet, konservierungsmittelfreie Nasensprays zu nehmen. Und ja, diese Toxine, die in dem Benzalkoliumchlorid sind, führen tatsächlich dazu, dass die Nase zu einer sogenannten medizinischen Stinknase mutieren kann über jahrelangen Gebrauch von Nasensprays mit dem Benzalkoliumchlorid. Und das bedeutet wiederum, dann ist die Nase kaputt. Du riechst nichts mehr als Proband, das ist auch, oder als Patient, das ist nicht wiederherstellbar. Und insofern ist das schon wichtig, dass man einfach sagt, ich habe konservierungsmittelfreies Nasenspray, wenn ich zum Beispiel Allergiker bin und Pollenallergie habe und 3 Monate eben Nasenspray brauche, damit ich wieder klare Luft durchatmen kann. Also insofern war das wichtig. Dann bin ich in die Verpackungsindustrie gegangen, zu Heinz Glas, Heinz Plastics. Ein spannendes Familienunternehmen. In der 13. Generation war mein damaliger Geschäftspartner, der mich eingestellt hat, der Karl August Heinz, eine Unternehmensgründung von 1622. Da hat man tatsächlich in Deutschland noch Hexen verbrannt. Da haben die Glas produziert in großen Mengen schon aus einer Glashütte. Heute weltweit führendes Flakonglasunternehmen, aber auch Kunststoffproduktion. Damals noch Pharma-Kunststoffproduktion und Weltmarktführer in der Diagnostik. Und ich habe damals in der Gruppe quasi als Senior Vice President Business Development und Marketing gearbeitet und habe 25 Firmen und 25 Geschäftsführer unter einen Hut bringen sollen, wo wir dann eine gesamte Strategie fahren wollten. Und das hat aber nur mittelmäßig positiv funktioniert. Wir haben super Dinge erlebt und auch gelernt. Aber ich habe dann am Ende nach 3 Jahren gesagt mit dem Karl-August Heinz, lass uns ein neues Feld aufmachen. So habe ich mich mit ihm zusammen selbstständig in einer neuen Firma gemacht. Und wir haben eben eine Beratungsfirma für die Kosmetikindustrie und für die Pharmaindustrie ins Leben gerufen. Die haben wir dann aber in der Krise 2009, 2010 wieder verkauft, weil einfach das Kerngeschäft Glas die komplette Aufmerksamkeit von dem Karl August Heinz gefordert hat. So habe ich mich dann aber als Firmenberater weiterentwickelt, habe dann auch von 2010 bis 2015 die Heinz-Gruppe beraten, habe neue Kunden aufgebaut und bin in dieses Beratungsfeld reingewachsen. Also auch da wieder Firmengründung, Firmenverkauf und das Ganze, was alles damit zugehört, von Markenaufbau, Marketing, alle spannende Themen, die man damit bewegen muss.
Und das ist ja auch was, was sehr wertvoll ist, weil was man auch beobachten kann oft ist, dass Menschen in Themenfeldern beraten, die sie im Zweifel gar nicht selbst erlebt haben, ja, oder gar nicht selbst die Erfahrung gemacht haben. Und meine Erfahrung ist die, dass wenn du halt eben jemanden hast, der durchgegangen ist, ja, und am eigenen Leib auch letztlich erfahren hat, wie fühlt sich das an, was stellen sich dann für Fragen, was kommen für Herausforderungen auf, dass da du natürlich aus einer ganz anderen Stärke und Sicherheit da auch letztlich beraten kannst. War das dann so, um den Punkt noch mit reinzunehmen, diese Wanderung von Norden in Süden beruflich bedingt immer wieder oder war das auch ein Stück weit persönliche Entscheidung, in Süden zu wechseln?
Nee, damals in diese Firma zu wechseln mit den Nadensprays und Augentropfen war beruflich bedingt. Ab da habe ich dann tatsächlich mich immer wieder weiter für neue Standorte entschieden, weil ich einfach mit meiner Frau gemeinsam beschlossen habe, wir wollen nach Süden, wir wollen an den Bodensee. So sind wir ersten Step in Kisteck gelandet im Allgäu und haben mit einem Bio- und Naturprodukte Großhandel, den wir neu gegründet haben, neues Geschäftsfeld aufgemacht, haben alle Facetten von Online-Marketing, von Robots, also Bots, die man im Internet einsetzt, alle Themen ausgelebt, die man da in einem Handel machen kann, im modernen Handel, haben aber festgestellt, dass für uns dieser Weg in diesem Kampf um Märkte und um Geld am Ende das Thema nicht wirklich länger glücklich macht. Und so haben wir uns dann auch da wieder von dem Großhandel von Bio- und Naturprodukten verabschiedet, haben den wieder verkauft und sind dann wieder neue Wege gegangen, weiter mit der Beratung. Die lief parallel auch schon zu dem Großhandel. Ich werde immer wieder gefragt, warum habe ich das parallel gemacht? Im Grunde hat sich das eigentlich immer ganz gut ergeben, das parallel zu machen, weil die Themen auch parallel gewachsen sind. Also Naturkosmetik, Industrieberatung zu machen und Naturkosmetik zu verkaufen, hat einen doppelten Sinn gemacht, weil du den Markt verstehst, die Mechanismen verstanden hast, die Themen verstanden hast und das Wissen haben wir weitergegeben, was wir da aufgebaut haben.
Und dann jetzt heute im Fokus Nachfolgethematik, Verkauf von Unternehmen in deiner Beratung. Was sind da so Trends für Themen, mit denen du konfrontiert bist? Was siehst du auch im deutschen Mittelstand, was da einfach gerade los ist?
Genau, den deutschen Mittelstand beobachte ich eben schon lange, arbeite auch mit vielen tollen mittelständischen Firmen zusammen. Und die Nachfolgethematik ist wirklich ein ganz starker Punkt. Wir haben die Boomerzeit jetzt in einem auslaufenden Zeitalter. Also wir werden tatsächlich sehen, dass jetzt ganz viele Unternehmen verkauft werden müssen, weil einfach der Inhaber tatsächlich in die Altersgrenze gekommen ist, dass er sagt, er ist gesundheitlich und körperlich sozusagen in der Situation, dass er abgeben möchte, abgeben muss. Und da ist eben tatsächlich die Problematik die, dass wir auf der einen Seite viele, viele Unternehmen haben, die jetzt verkauft werden sollen, keinen Familiennachfolger tatsächlich haben. Und auf der anderen Seite ist die Situation so, dass wir kaum Käufer haben. Also wir haben Industriefirmen, die kaufen, wir haben strategische Investoren, die kaufen, wir haben auch Familienoffices, die kaufen, aber wir haben ganz wenig Manager, wie in der Vergangenheit viel mehr waren, die im Grunde als Manager sagen, ich bin im Konzern, habe Geld verdient, jetzt bin ich, ich sag mal, Mitte 40, Anfang 40, jetzt mache ich mich selbstständig und starte nochmal richtig in dem Geschäftsleben durch. Die findest du gerade sehr, sehr selten. Warum? Weil wir eben viele Themen haben wie Energiepreise gehen rauf und Rohstoffpreise gehen raus, Facharbeitermangel, Kriegsszenarien in Israel, Kriegsszenarien in der Ukraine. Alles keine Plattform, um jetzt wirklich begeistert zu sagen, in dem Umfeld mache ich mich selbstständig. Kann man auch ein Stück weit natürlich verstehen. Aber jede Krise bietet auch Chancen. Das ist auf der anderen Seite eben die andere Botschaft, die man damit setzen kann. Aber es ist unheimlich aufwendig, jetzt einen Nachfolger zu finden. Man kann sagen, wir haben drei bis viermal so viele Firmen, die verkauft werden sollen, wie Investoren, die was suchen. Und da muss man dann wirklich sagen, das ist ein Käufermarkt und kein Verkäufermarkt. Wir haben die Zinspolitik, die dafür sorgt, dass die Preise des Unternehmens einfach sinken, weil die Finanzierung durch Finanzierung einfach teurer geworden ist und damit eben Abschläge in dem Kaufpreis bewegt werden. Also es ist eine Gemengelage, die gerade für den nachfolgenden Suchenden anstrengend ist.
Wie würdest du dann generell die Situation beschreiben, auch bei den Unternehmen, die eine Nachfolge oder ein Konzept der weiteren Existenz gerade brauchen, weil entweder kein organischer Nachwuchs zur Verfügung steht oder wenn Käufer fehlen, wie würdest du das kurz und griffig packen, die Situation?
Also man muss sich darauf einstellen, dass so ein Prozess etwas länger dauert als vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren. Das ist das eine. Das andere ist, dass man einfach wirklich sagen muss, ich muss die Braut sozusagen hübsch machen zum Verkaufen. Also ich kann jetzt nicht als Übergebene, als Altunternehmer sagen, das soll alles mein Nachfolger machen, was jetzt noch wichtig ist. Also ich muss mich heute um die Digitalisierung, ich muss mich um KI kümmern, ich muss mein Unternehmen weiter in die Zukunft führen, damit es überhaupt verkaufsfähig ist. Also ohne diese Tätigkeiten wird kein Verkauf mehr stattfinden. Wenn du da nicht dran bist, am Ball bist und da mitmachst und weiter investierst, also kein Investitionsstau voranschreibst, dann wird das Unternehmen nicht verkauft werden können. Also ich muss weiter investieren und mich mit meinem Unternehmen weiterentwickeln und dann parallel diese strategische Verkaufsthematik vorbereiten.
Das halte ich für einen ganz spannenden Punkt, die Verkaufsfähigkeit des Unternehmens. Ich denke, aus der Erfahrung, die ich habe, vielen ist das gar nicht so bewusst. Ja? Ja. Viele haben das gar nicht auf dem Schirm. Deshalb, was sind aus deiner Sicht die 3, 4 wichtigsten Punkte in Richtung Verkaufsfähigkeit, die ich als Unternehmer auf dem Schirm haben sollte, wenn ich vorhabe, zu einem gewissen Zeitpunkt mein Unternehmen auch gewinnbringend abzustoßen?
Genau, also wenn man aus der Brille des Investors guckt, dann schaue ich natürlich als Investor, welche Firma ist für mich interessant, welche Firma ist lukrativ. Also zum einen bin ich denn auf dem Weg, dass ich suche, ich will eine mit Potenzial haben, wo auch Potenzial für die Zukunft zu sehen ist. Zum anderen, ich kaufe keine roten Zahlen als Investor, weil die muss ich ja auch noch bezahlen, wenn ich irgendwas für das Unternehmen geben würde. Aber es ist eben bei roten Zahlen so, dass eigentlich keiner sagt, ich kaufe mir eine Firma mit roten Zahlen. Also wenn ich im Negativergebnis bin, was will ich denn verkaufen? Und dann ist leider auch so, es ist keine Spritzgussmaschine, keine Glasmaschine etwas wert, wenn ich nicht Gewinn mache mit meiner Firma. Also ich muss erstmal das Unternehmen in die Gewinnzone bringen. Ja, und das ist nach der Corona-Krise für den einen oder anderen tatsächlich eine Herausforderung. Dann ist eben auch wichtig, dass das Unternehmen insgesamt gut aussieht. Also ich sage mal die Rahmenbedingungen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn von der Wand der Putz runterplättert, weil dann weiß der Investor, okay, er muss als erstes mal in die Infrastruktur investieren. Es macht auch keinen Sinn, wenn ich in dem Unternehmen nicht in die Technologie investiere. Also ich muss immer auf dem neuesten Stand der Technik mit meiner Produktion zum Beispiel sein, dass das Unternehmen auch wirklich wertvoll verkauft werden kann. Also alles muss eigentlich weiter im guten Fluss sein, dass ein Investor sagt, das ist jetzt ein wirklich tolles Unternehmen, da habe ich richtig Lust drauf einzusteigen, da will ich mir was an neuen Ideen auch mit reinbringend erkämpfen und neue Märkte holen. Also das ist so eine große Gemengelage, die da zusammenfließen muss.
Also zum einen natürlich die Zahlen, die stimmen sollen, je nach Branche dann auch die Technik, also dass man da auf modernen Stand ist, mit Sicherheit auch funktionierende Absatzwege. Wie würdest du die Bedeutung eines funktionierenden Vertriebs auf der einen Seite und zum anderen aber auch generell der personellen Mannschaft bewerten?
Beides super wichtig. Also jeder intelligente Investor wird sich sowohl den Vertrieb anschauen, wie gut ist er aufgestellt, wie funktioniert der Vertrieb, aber auch der ganze Personalbereich. Also das muss für einen Investor so interessant sein, dass er sagt, okay, er weiß, wenn er da einsteigt, er kann sich auf diese Mannschaft verlassen, die funktionieren, die haben das Know-how, die haben die Technologie, die Ausbildung und können das auch tun, was sie da tun müssen. Und das ist nicht alles von dem Altinhaber abhängig, der sozusagen alles alleine weiß, das wird heute auch nicht mehr funktionieren. Also man muss auch darauf achten, dass man eine tolle Mannschaft hat und auch ganz besonders natürlich einen tollen Vertrieb. Ohne Vertrieb ist alles nichts an der Stelle. Was nützt denn eine Firma, die was produzieren kann, wenn die keiner verkaufen kann, die Produkte? Also das gehört schon ganz deutlich und ganz eng zusammen. Das ist auch einer meiner wichtigsten Ansätze. Wenn wir sehen, wir haben da Schwächen, dann ist die erste Aufgabe, dass man gemeinsam mit dem Unternehmer dann arbeitet, diese Schwächen auszubalancieren und wieder in ein positives Vorwärtstun bewegen kann.
Das ist ein Stichwort, das ich gerne aufgreife. Wie in Kürze, wie können wir uns vorstellen, wie du arbeitest und wo du auch deine Klienten unterstützt? Wie sieht so ein Prozess aus? Was sind da für Dinge relevant?
Also eben aus meiner eigenen Erfahrung, Unternehmen zu verkaufen, weiß ich, wie die Unternehmen ticken. Und ich weiß, und das ist einer der ganz wichtigen Punkte für den Verkäufer, der verkaufende Unternehmer, das toucht einen emotional mega an, wenn da ein Käufer kommt und sagt, das ist Mist und das ist Mist. Das macht der Käufer in der Regel natürlich, um einfach abzuwerten. Ja, und wenn ich das weiß, ist ja das eine, aber ich muss das auch emotional verkraften. Ich steige also tatsächlich ein, wir machen als allererstes eine Analyse, wo steht das Unternehmen, wie ist das zu bewerten. Der Wert ist schon mal ganz wichtig, dass der realistisch ist. Und dann eben tatsächlich den nächsten Weg und den nächsten Schritt, dass man einfach sagt, okay, und jetzt gehen wir in die Optimierung, dass das also wirklich die Braut hübsch machen ist. Das kann ein halbes Jahr, das kann ein Jahr dauern, das hängt ganz davon ab, wie viele Baustellen ich vorfinde. Und dann ist einfach der erste Step, dass wir einfach einen gemeinsamen Teaser entwickeln. Der Teaser ist nur dazu da, um wirklich anzuteasern. Der soll wirklich den Käufer, ich sag mal, lecker machen, dass er sagt, was für eine Perle, die schaue ich mir näher an. Wenn dieser Schritt getan ist, dann gehst du in die weiteren Gespräche. Und in der Regel führe ich die Erstgespräche alleine ohne den Inhaber, weil dann wird eine Präsentation erstellt, die wir eben auch nutzen, um dem Interessenten zu zeigen, das ist das Unternehmen, das kann das. Und dann ist schon mal eine ganze Menge an negativer Energie abgefangen, abgefedert, die der Altunternehmer gar nicht abkriegen muss und sich auch gar nicht mit auseinandersetzen muss. Und dann kannst du beide auf Ballhöhe bringen, match das. Und dann ist tatsächlich der lang und kritischste Prozess zu sagen, wir finden einen gemeinsamen Preis, auf den man sich einigen kann. Also sowohl von der Verkäuferseite als auch der Käuferseite, dass man das wirklich zusammenführt. Und das wird unterschätzt. Also es ist eben nicht so, dass der Verkäufer sagt, das ist mein Preis und dafür kauft einer das. Das ist heute eben manchmal nicht ganz so einfach.
Also da ein sehr individueller Weg auch und alle Stellschrauben, die wichtig sind, mit drin. Da merke ich auch eins, dass unsere Arbeit und unsere Dienstleistungen eigentlich sehr komplementär sind oder sich sehr ergänzen, weil zu mir kommen Unternehmer dann nicht, wenn sie verkaufen wollen, sondern wenn sie Unternehmen eben frisch machen wollen oder wenn sie halt eben auch den Eindruck haben, mal einen professionellen Austausch zu allen Themen von Marketing, Vertrieb bis zu Recruiting, Leadership ist einfach wichtig, nicht nur um zu bestehen, sondern halt eben auch um ein Leben und eine Lebensqualität zu erreichen als Unternehmer, die es lohnt, sich durch die Herausforderungen auch zu begeben. Und bei dir dann der Punkt, wo dann wirklich langsam so die Überlegung da ist, wo geht's hin mit meinem Unternehmen? Ich würde gern verkaufen. Was würdest du empfehlen, mit welchem Zeitplan in Zukunft kommt man zu dir? Also wenn man heute drüber nachdenkt, irgendwann zu verkaufen, wie viel Zeit sollte man einplanen, bis es dann über die Bühne ist?
Also auch das eine ganz klare Antwort, umso früher, umso besser. Aber ich sage mal, mindestens eigentlich 8 Jahre vor echter Übergabe ist das am schlauesten. Warum? Weil ich dann 10 Jahre bis 8 Jahre, weil ich dann eben auch steuerlich alles regeln kann, was wichtig und intelligent ist zu regeln. Also wenn ich jetzt ein Familienmitglied als Nachfolger habe, ist auch da wichtig, dass ich natürlich rechtzeitig Anteile verteilen kann zum Beispiel. Aber es geht auch darum, dass man zum Beispiel Rentenansprüche und alle diese steuerlichen Aspekte sauber und gut löst. Und umso länger dieser Vorlauf dafür ist, umso besser gelingt das, dass man da das Unternehmen auch clean und sauber und gut übergeben kann, ohne dass es ein Druck oder Stresspunkt oder ein echter Showstopper ist, der dann sagt, das können wir gar nicht kaufen. Da sind noch so viele Rücklagen oder Rückstellungen für Rentenansprüche vom Inhaber. Das muss man wirklich alles damit berücksichtigen. Aber es ist eben leider Gottes in der Realität so, dass dem einen oder anderen anfällt, ach so, in ein, zwei Jahren könnte ich jetzt mal in Ruhestand gehen, ich will mein Unternehmen verkaufen. Und dann ist aber Stress angesagt, weil dann musst du alles das aufholen, was du quasi 8 Jahre sonst in Ruhe machen kannst.
Und der Sonderfall oder der Fall familieninterne Übergabe, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass da auch einiges schiefgehen kann. Welche Bedeutung hat da Kommunikation und vor allen Dingen frühzeitige Kommunikation in deinen Augen?
Also Kommunikation ist der allerwichtigste Part in allen Bereichen. Ob du dem eigenen Sohn, der eigenen Tochter das Unternehmen übergeben willst oder einem Fremdinhaber. Das fängt schon an bei der internen Kommunikation zu den Mitarbeitern. Ich versuche immer den offenen Weg zu gehen. Also die Mitarbeiter sind ja alle nicht doof, in Anführungsstrichen. Also wenn ich jetzt 75-jährigen Chef habe und da ist kein Nachfolger, der von morgens bis abends um ihn rumspringt, dann wissen die das, dass irgendwann mal irgendwas passieren muss. Ansonsten würde ich mir als Mitarbeiter Sorgen machen, wo geht die Reise hin? Was passiert, wenn der Chef morgen tot umfällt und keiner ist da? Also das sind alles Fakten, die da ganz klar in der Kommunikation ganz wichtig sind, dass ich mit meinen Mitarbeitern, mit den Familienmitgliedern offen umgehe. Und manchmal ist es so, dass wenn so ein älterer Unternehmer da ist und der Sohn oder die Tochter noch zu jung sind, ich sage mal 15, 14, ist es natürlich schwierig zu sagen, das wird mal der Nachfolger an der Stelle, da musst du dann schon andere Wege gehen, also einen fremden Manager einstellen, der dann den Übergang managen kann und dann ist immer noch nicht gesichert, dass die Kinder wirklich dann über diesen Weg gehen, Unternehmer zu sein. Aber auch der Unternehmer und die Kinder ist einfach Kommunikation das Allerwichtigste. Ich muss klare Spielregeln aufstellen, ich muss Verantwortung regeln und das geht nur durch eine gute Kommunikation im guten Miteinander.
Wenn jetzt jemand da draußen überlegt, sein Unternehmen demnächst oder die nächsten Jahre zu veräußern oder zumindest mal interessiert dran ist, welche Möglichkeiten gibt es da? Wie und wo kann man dich finden?
Also einmal im Internet natürlich, bei LinkedIn, bei der Homepage und einfach www.michael-pasch.de bist du schon auf meiner Seite.
Super. Werden wir auch unter das Video bzw. in den Beschreibungstext mit einbauen. Ich denke, das hat einen guten Überblick und Einblick gegeben, was da für Themen relevant sind, wie man da auch möglichst frühzeitig vorgeht. Und ich kann es nur noch mal sagen, vielen Dank für dieses anregende Gespräch jetzt hier im Interview und auch davor. Und alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Ja, vielen Dank, dir auch. Ich hoffe, wir bleiben in einem guten Kontakt.